Salomo betet. Das ist jetzt erstmal nicht so das Verwunderliche. Er war ja Jude, beziehungsweise aus dem Stamm Juda, Israelit. Aber er betet hier als König Israels. Und der König Israels hat eine Vertreterposition. Eigentlich ist der Priester der Vertreter, aber der König hat auch eine Vertreterfunktion, denn Gott macht ihn verantwortlich fürs Volk und umgekehrt. Und das ist jetzt das Interessante, was Salomo alles betet. Wir haben zum Teil ja schon, wir haben das ja zum Teil noch gesehen beim letzten Mal. Heute steigen wir ein in das, was beim letzten Mal angeklungen hat, nämlich das Gebet beim Tempel. Da lese ich die letzten Verse nochmal vor von dem, was wir hatten. Ich lese ab Vers 18 in Kapitel 6. Aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber, Herr, mein Gott, zu dem Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, dass du erhörst das Bitten und Beten deines Knechtes vor dir. Lass deine Augen offen sein über diesem Hause Tag und Nacht, über der Stätte, von der du gesagt hast, da wollest du selbst deinen Namen wohnen lassen, dass du hörest das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte bitten wird. So höre nun das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie bitten werden an dieser Stätte. Höre es von der Stätte deiner Wohnung vom Himmel her. Und wenn du es hörst, wollest du gnädig sein. Das ist ja etwas, das wir alle gerne hätten, dass Gott unsere Gebete hört. Und anscheinend ist das bei Salomo tatsächlich nicht selbstverständlich. Denn er muss jetzt nochmal inständig darum bitten, dass Gott hört. Und das ist schön, dass er das tut, weil wir dadurch nochmal merken, also wie es früher war, was die aber eigentlich schon für ein Privileg hatten und was wir als Gemeinde aber noch für ein viel größeres Privileg haben. Damals konnte Israel zum Gott beten, der Himmel und Erde gemacht hat. Zu dem Gott, der ihnen gesagt hat, ich habe euch als mein Volk erwählt. Zu dem Gott durften sie beten. Sollten sie sogar beten. Aber irgendwie anscheinend nicht ganz mit der Zusage, ich höre das dann alles. Und jetzt verbindet das Salomo mit dem Tempel. Und der Tempel, das habe ich ja schon häufiger gesagt, ich wiederhole es immer wieder gerne, der Tempel ist ein Bild. Also zum einen ist er das Haus Gottes. Dann ist er ein Bild für Jesus selbst. Für Jesus, in dem Gott unter uns Menschen gewohnt hat. Und zwar zum einen Gott selber als Mensch und zum anderen Gott, in dem der Heilige Geist gewohnt hat. Und dadurch, mit diesem, durch das der Heilige Geist in ihm gewohnt hat, haben wir gleich noch das Nächste, nämlich die Gemeinde. Die Gemeinde als dreifaches Bild, nämlich der einzelne Christ, 1. Korinther 6. Die Gemeinde vor Ort, 1. Korinther 3. Und die Gemeinde durch Raum und Zeit. Epheser 2. Und das ist jetzt das, was Salomo hier alles anbringen kann. Ach, und dann ist das die Gemeinde noch ein Bild für den Tempel im Himmel. Da kommen die Gebete auch noch vor. Die Gebete im Tempel. Gerade zu zwei Zeiten, nämlich wenn das Morgenopfer und wenn das Abendopfer anfängt. Das Morgenopfer 9 Uhr morgens, das Abendopfer 3 Uhr nachmittags. Das sind die Eckdaten der Kreuzigung Jesu. Es ist die Zeit, die das gesamte Opfer umfasst. Am Anfang des Opfers wird gebetet, am Ende des Opfers wird gebetet. Das heißt aber nicht, dass Gott nur dann Öffnungszeiten hätte. Darauf kommt Salomo auch gleich noch. So, das eine, Salomo bittet, dass Gebet gehört wird. Das ist etwas ganz Tolles, das finden wir im ersten Johannesbrief. Also Johannes hat das Thema Gebet gefühlt gefressen. Gerade dadurch, dass Jesus in den Abschiedsreden davon so oft spricht. Und auch Johannes hat es in seinem ersten Brief zweimal aufgenommen. Und das zweite Mal, dass er es aufnimmt, ist Kapitel 5, dort Vers 14. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Also Zuversicht, nicht nur eine Hoffnung, eine vage Hoffnung, was wir ja manchmal auch bei uns im christlichen Leben haben. Das ist die Zuversicht, also etwas ganz Festes zum Festhalten. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also wenn wir nach einer Garantie suchen, dass Gott unsere Gebete hört, bitten nach seinem Willen. Manchmal haben wir Christen dieses Ja, und wenn es dein Wille ist, dann mach doch. Ist im Prinzip nicht ganz verkehrt, aber eigentlich hat Gott seinen Willen klar und deutlich kundgetan. Ein Beispiel, 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es nämlich von Gott, der will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dieses Wort geholfen ist das Wort, das im Griechischen für jedes Mal für Rettung gebraucht wird. Und zwar für den Retter, für den Erlöser, für Jesus selber. Also es ist eigentlich tatsächlich die Übersetzung des Wortes, das wir im Jesus-Namen wiederfinden. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und diese Hilfe ist zum einen das Wichtigste, nämlich die Rettung in die Ewigkeit hinein. Aber auch in dieser Welt das Retten aus allen Umständen. Also ganz gleich, welches Problem wir Menschen haben, wir brauchen eine Rettung daraus, wir brauchen eine Hilfe daraus. Und diese Rettung will uns Gott geben. Also, wenn wir ein Problem haben, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr sagen, Herr, wenn es dein Wille ist, dann hilf. Denn wir haben eigentlich diese Zuversicht, dass wir wissen, Gottes Wille ist es, uns zu helfen. Manchmal widerspricht sich dann unsere Vorstellung, wie er hilft, von dem, wie er dann hilft, aber das ist nochmal was anderes. Das kommt, ist dann der zweite Teil von dem Vers, 1. Timotheus 2, 4, und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade widerspringe, aber dafür gibt es die Aufnahmen, ja? Man kann es sich nochmal anhören. In Johannes 8, ich meine, es ist Vers 36, da bin ich mir selber nicht mehr ganz sicher, sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Es ist entweder 32 oder 36, denn der andere Vers ist, wen der Sohn freigemacht hat, der ist wirklich frei. Passt auch wunderbar, Jesus ist die Wahrheit. Also dadurch, dass wir in Gottes Wort lesen, und Jesus sagt in Johannes 17, dein Wort ist die Wahrheit. Ich schmeiß mit Bibelstellen herum, ich weiß. Wir gucken im Wort Gottes nach. Wir lesen da drin und wir suchen am besten nach Jesus. Wo zeigt es hin auf Jesus? Und dadurch erkennen wir die Wahrheit. Und dieses Erkennen, das ist nicht nur, dass es im Kopf irgendwie sitzt. Da sind wir westlich geprägten Menschen sehr stark drauf, dass Erkenntnis nur im Kopf ist. Erkenntnis heißt im biblischen Kontext tatsächlich sogar, dass eine Frau schwanger wird. Das heißt, da kommt der Same hinein und der befruchtet und schafft etwas ganz Neues. Also wenn Mann und Frau zusammenkommen, da muss ich jetzt nicht die Biologie näher erklären, da entsteht etwas ganz Neues, das vorher nicht da war. Das ist dieses Erkennen der Wahrheit, wo Gottes Wort in mich hineinkommt und Frucht bringen kann. Und zum Fruchtbringen könnte ich jetzt auch ein Riesenfass aufmachen, nur so viel, es braucht manchmal ein bisschen. Also bei Mann und Frau braucht es vielleicht manchmal mehrere Anläufe, beim Aussäen einer Saat braucht es auch manchmal ein bisschen, da braucht es noch, bis es keimt und alles Mögliche. Aber wenn es dann erstmal angefangen hat, dann geht es weiter. Dann muss man aufpassen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr tut. Also wenn ich Samen ausgesät habe, jetzt mache ich doch einen Exkurs, tut mir leid, ist mir wichtig. Wenn ich Samen ausgesät habe, dann ist es völlig bescheuert, wenn ich die Erde wieder anders aufteile und neue Samen reinsähe. Nur weil ich 2 Tage lang nichts gesehen habe. Aber Tomatensamen brauchen halt ein bisschen länger. Ist nicht alles Kresse. oder Kürbisse. Also ich sähe irgendwas und sofort sage ich mir, nee, ich sehe da nichts. Ich mache halt das, was ich sonst mache. Nein. Und auch wenn der Same in der Frau Frucht gefangen hat, dann macht man Dinge nicht mehr. Dann macht die Frau nicht mehr die Dinge, die sie sonst gemacht hat. Zumindest sobald sie es weiß. Also Alkohol trinken während der Schwangerschaft, Honig essen, Milch trinken, also rohe Produkte. Nein, macht man nicht mehr. Man macht etwas anderes. Das ist dieses, wie die Erkenntnis Frucht fasst, und diese Erkenntnis macht frei. Und dann ist es tatsächlich, also dieser Vers, das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Also was Salomo hier gebetet hat, dass Gott hören soll. Dass Gott hören soll vom Himmel. Da kommen wir in den nächsten Versen, dann ab 22 und so weiter auch gleich noch drauf. Gott soll hören. Und das hier ist tatsächlich, diese Zuversicht haben wir, wenn wir nach seinem Willen bitten, hört er uns. Und sein Wille ist erst einmal ganz allgemein, uns soll geholfen werden und wir sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn wir das bitten, kein Problem. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, um was wir von ihm erbeten haben. Und hier ist die Lutherbibel, also zumindest 84, bisschen wenig stark. Eigentlich steht da sogar, wir wissen, dass wir erhalten haben, was wir von ihm erbitten. Also, wenn ich Tomatensamen aussähe, dann habe ich eine Tomatenpflanze. Also zumindest nach all dem, was dann gut gehen kann. Also als Mensch kann man immer Fehler machen dabei, aber Gottes Wort an sich, der Same, der bringt Frucht, der gelingt. Da geht nichts schief. Am Samen liegt es nicht. Es kann am Boden und allem Möglichen liegen, aber selbst in unpraktischem Boden kann Gott immer noch wirken. Es muss einfach drin bleiben und gewässert werden, auch wieder mit dem Wort Gottes. Und dann haben wir erhalten. Und dann kann man sich schon entsprechend verhalten. Wenn ich weiß, ich habe Tomaten gesät, dann kann ich jetzt auch schon Tomatenstangen kaufen. Ich verhalte mich entsprechend. Also wenn ich noch keine Tomatenstangen habe, aber auf alle Fälle, ich kümmere mich darum, dass ich die richtigen Töpfe habe. Oder wenn ich die Tomaten direkt in die Erde pflanze, dass ich das habe. Dass ich das richtige Dach habe für die Tomaten. Dass ich mir den Dünger besorge und all das. Ich weiß, ich habe diese Tomaten schon und verhalte mich entsprechend. Beispiel mit der Frau, die weiß, ich habe das Kind im Bauch und verhält sich entsprechend. Da wird dann geplant, wie wird das Zimmer gestrichen. Da wird geplant, wie soll das Kind denn heißen. Da wird geplant, oh, jetzt können wir dies und das vielleicht nicht mehr machen, aber wir können bald dies und das und jenes machen. Wir haben die Sachen schon, auch wenn wir sie noch nicht unbedingt sehen. Gerade die ersten Wochen bei der Frau, gerade die ersten Tage bei einer Pflanze, man sieht noch nichts. Aber es kommt irgendwann, dass es sichtbar wird. Und irgendwann kommt die Frucht. Irgendwann nach 9 Monaten kommt die Geburt, dann sieht und hört man das Kind. Irgendwann bei den Tomaten ist die Frucht sichtbar und irgendwann ist sie auch reif, dass sie geerntet werden kann. Also so der Exkurs vom Gebet zur Ernte. Also, aber das ist das Wichtige dabei. Wir haben es erhalten, auch wenn es manchmal noch ein bisschen dauert. Aber dann dürfen wir im Glauben daran gehen, tatsächlich es zu erfassen. Ganz gleich, was es ist. Wenn wir wissen, es ist nach seinem Willen und sein Wille ist die Hilfe aus allen Situationen und die Erkenntnis der Wahrheit, dann haben wir es erhalten. Und jetzt müssen wir uns für entsprechend verhalten. So, wieder zurück zu 2. Chronik 6. So, und jetzt geht Salomo eben darauf ein, auf das Gebet zum Tempel, ein Bild für Jesus und ein Bild für die Gemeinde. Das dürft ihr schon mal im Hinterkopf behalten. Es kommt erstmal gleich was ganz Krasses. Wenn jemand an seinem Nächsten sündigt und es wird ihm ein Fluch auferlegt, sich selbst zu verfluchen, und er kommt und verflucht sich vor deinem Altar in diesem Hause, so wollest du hören im Himmel und Recht schaffen deinen Knechten, dass du den Frevler als Frevler erkennst und seine Tat auf sein Haupt kommen lässt, den aber, der im Recht ist, gerecht sprichst und ihm gibst nach seiner Gerechtigkeit. Was ist mit diesem Fluch? In 5. Mose 27 und dann in Kapitel 28 und 29 auch, aber 27 erstmal ganz wichtig, sagt Gott, wenn ihr als Volk ins verheißene Land kommt, geht auf die Berge Garizim und Ebal, das sind die beiden Hügel um die Stadt Sichem herum, das heutige Nablus. Auf dem Ebal stellen sich die Israeliten hin und sprechen den Segen aus, der dann in Kapitel 28 gesagt wird. Und die andere Hälfte der Stämme stellt sich auf den Ebal. Dort wird der Fluch ausgesprochen. Und die ersten Fluchworte, die genannt werden, sind lauter Sachen, die die Kanaaniter gemacht haben. Und dann gipfelt es aber darin, dass dann kommt, verflucht ist, wer nicht hält alle Worte, die in diesem Buch geschrieben sind. Und das ganze Volk sozusagen, Amen. Übrigens, der Garizim, der Berg des Segens, der ist grün, der ist bewachsen. Der Berg Ebal ist viel größer und ist kahl, weil da kein Segen drauf ist. Der Ebal aber hat einen Altar, und zwar nicht oben drauf, sondern auf dem Abhang, wenn man wieder runtergeht. Weil Gott gesagt hat, natürlich kriegt ihr den Fluch auf irgendeine Weise, aber dort beim Altar schaffe ich die Lösung für euch. Und das ist jetzt so. Wenn jemand sündigt und bekommt dann eben einen Fluch auferlegt, ja, weil halt du hast dich nicht gehalten daran, du bist jetzt verflucht. Und dann muss er hingehen zum Altar im Tempel und sich dort den Fluch auferlegen. Und das Krasse ist, es gibt daraus erstmal kein Entkommen. Gott ist gnädig und er kann daraus helfen, aber nicht ohne Opfer. Darum ist der Altar dort. Dass an dem Altar das ausgerufen wird, wo man aber gleichzeitig auch die Gnade ausruft. Und wenn Gott dann sagt, dass zum einen dass der Frevler bestraft wird und der Gerechte Recht bekommt, dann ist das Schöne dabei, dass wir das als Gemeinde genau andersherum erleben dürfen. Paulus schreibt an die Galater, dass das Gesetz uns verflucht. Und er geht genau auf all das ein mit diesem Verfluchtes, wenn ich alle Worte hält. Und er nimmt noch einen anderen Vers aus 5. Mose 21. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und sagt, das hat sich in Jesus erfüllt. Und in Galater 3,13 sagt er, dass Jesus Christus für uns zum Fluch wurde. Also wir, die wir uns aneinander versündigen, die wir uns an Gott versündigen, laden eigentlich täglich einen Fluch auf uns und müssen hingehen zu Gott und sagen, ich habe dein Gericht verdient. Du bist der Gerechte, ich bin ungerecht, ich muss bestraft werden. Und dann kommt das Aber. Und ihr wisst ja, man kann so viel reden, wie man will, mit einem Aber wechselt das Vorzeichen. Aber dein Sohn hat den Fluch getragen, dass ich ihn jetzt nicht mehr tragen muss. Und dann sagt Paulus dann nämlich in Galater 3,14, dass wir in Jesus auf einmal den Segen ererben. Und nicht nur den Segen des Gesetzes, sondern den Segen Abrahams. Der Segen, der viel, viel größer ist. Also das, was hier steht, eben du lässt die Tat des Frevlers auf sein Haupt kommen, der aber im Recht ist, den sprichst du gerecht und gibst ihm nach seiner Gerechtigkeit. Da tauscht Gott. Luther nennt das den seligen Tausch. Er sagt, du darfst tauschen mit meinem Sohn. Dass mein Sohn deinen Fluch bekommt und du bekommst dafür seine Gerechtigkeit. Und ich handle mit meinem Sohn nach dem, was du verdient hättest. Und ich handle an dir, wie mein Sohn verdient hat. Und an dem Punkt darf ich ankommen und sagen, ich habe nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Moment. Gott hat mich durch sich selbst versühnet und macht durch das Blut des Sohns mich rein. Wo kommt dies her? Worum geschieht's? Erbarmung ist und weiter nichts. Durch Jesu Blut bin ich auf einmal gerecht vor Gott und ich bekomme all das, was Jesus zusteht. Und das sind dann all die Segnungen, die im 5. Mose Kapitel 28 stehen und noch all die Sachen, die bei Abraham dazugehören. Und das wäre jetzt mir viel zu viel. Nur, also es wirkt erstmal so, warum steht das jetzt ganz am Anfang? Ganz am Anfang des Gebetes Salomo, dass er so viele Sachen aufzählt. Weil es bei uns als Gemeinde genau andersherum ist. Wir haben zwar den Fluch verdient, aber Jesus selber, Gott selber im Menschengestalt, hat unseren Fluch getragen. Und wir bekommen dafür den Segen. So, jetzt geht es in Vers 24 weiter. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie an dir gesündigt haben, und sie bekehren sich dann und bekennen deinen Namen, bitten und flehen vor dir in diesem Hause, so wollest du hören vom Himmel her und vergeben die Sünde deines Volkes Israel und sie in das Land zurückbringen, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Also, Israel wird vom Feind geschlagen. Warum? Sie haben gesündigt. Das ist nicht unbedingt nur Strafe Gottes, dass Gott dann zuschlägt. Es ist vielmehr, dass Gott sagt, ihr habt meine schützende Hand verlassen. Das ist wie wenn ich mit einem Regenschirm unterwegs bin, bei Regenwetter. Und der Regen kommt jetzt nur von oben. Also es ist kein norddeutscher Regen, der von allen Seiten kommt durch den Wind. Es ist ein Regen, der einfach nur von oben fällt. Und ich bin unter dem Regenschirm, ich werde nicht nass. Also nehmen wir an, es spritzt jetzt nicht vom Boden hoch wieder. Ne? Aber sonst, ich werde nicht nass. Sobald ich mich vom Regenschirm entferne, kommt der Regen auf mich. Das ist kein Gericht Gottes in dem Sinne, dass Gott sagt, haha, jetzt schicke ich dir den Regen. Nein, nein, nein. Ich habe mich ja von seinem Schutz wegbewegt. Und das ist, was Gott hier meint. Also, oder was Salomo hier meint. Dort, wo sich Israel oder wo wir uns auch vom Schirm des Höchsten wegbewegen, sage ich bewusst, Psalm 91, wo wir uns von seinem Schirm wegbewegen, da trifft uns das dann alles. Weil bei Psalm 91 kommen viele Leute, ja, bin ich nicht dabei, und jetzt passiert mir all das. Ja, du musst halt drunter bleiben unter dem Schutz. Dann treffen dich manche Sachen vielleicht noch, aber sie sind nicht wirksam. So, also, wenn Israel sich also von unter dem Schirm wegbewegt und dadurch von den Feinden geschlagen werden und sie bekehren sich. Bekehren heißt, sie kehren zurück. Das heißt, sie kommen wieder unter Gottes Schirm und sie bekennen deinen Namen. Das kommt jetzt ein paar Mal gleich vor, aber deswegen weiß ich es jetzt noch mal ein bisschen mehr aus. Was heißt, sie bekennen deinen Namen? Gottes Name wird ja wahrscheinlich Jahwe ausgesprochen, wir wissen es nicht genau. Ich bin, der ich bin. Das ist der Name, den er Mose gegeben hat, als er gesagt hat, ich rette mein Volk aus Ägypten vor ihren Feinden. Was ein Bild für uns ist dafür, dass wir aus der Macht des Satans gerettet wurden und all dem, was er an uns tun will. Und dieser Name Gottes zeigt sich in allen möglichen Facetten. Nochmal kurzer Werbeblock dazu, meine 8 Abende aus Knittling letztes Jahr anzuhören, zu den Erlösernamen Gottes. Einfach halt SV Knittling googeln und dann bei den Medien, da findet ihr es schon. Gottes Erlösernamen, womit er uns erlöst. Wir bekennen seinen Namen, das heißt, wir erkennen an, wer er ist. Du bist der Retter. Das zeigt sich nochmal ganz besonders in Jesus. Wenn wir seinen Namen bekennen, dann heißt das, Jesus, ich erkenne an, du bist der Retter. Du bist der, also Jehoshua heißt, der Herr rettet, der Herr hilft. Gleiche, was wir vorhin hatten. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, also dass sie gerettet werden, dass sie erlöst werden aus den Problemen, in denen sie drin sind. Uns dazu bekennen, dass ich sage, Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, Heiliger Geist, du bist Jahwe, du bist der Gott, der mich gerettet hat, der mich retten will. Das bekenne ich. Du bist mein Retter, keiner sonst. Und dann werden sie bitten. Das Wort bitten ist das Wort Palal. Palal heißt tatsächlich einfach beten. Kann bedeuten, sich niederknien, kann, bedeutet einfach beten, es bedeutet mit Gott reden. Martin Luther hat das ja so schön formuliert, das Gebet ist das Reden des Herzens mit Gott. Und sie werden flehen. Dieses Wort flehen, da steckt im Hebräischen das Wort Gnade drin. Und das Wort Gnade im Hebräischen bedeutet einen Schutz. Das heißt also, ich stelle mich hinein in den Schutz Gottes. Also da wäre wieder dieser Regenschirm oder der Zaun. Und ich springe wieder, das tut mir leid, einfach anhören hinterher. Aber es ist mir so wichtig an dem Punkt. Jesus vergleicht sich ja mit dem guten Hirten. Oder er sagt, ich bin der gute Hirte. Da auch wieder mit ich bin, das ist der Name und so weiter. Und er sagt auch, ich bin die Tür. Das ist beim Hirten ganz eng zusammen. Die haben nämlich einen großen Wall gehabt, mit Dornen und allem drumherum, in das sie die Schafe eingepfercht haben. Und ein Hirte setzt sich hinein in die Öffnung und ist damit die Tür. Und damit ist er der Schutz der Schafe. Und der Dieb kann nicht zu den Schafen, außer er geht über den Hirten rüber. Und das geht nicht. Und der Hirte sagt, du kommst hier nur rein über meine Leiche. Und das Gute ist, Jesu Leiche existiert nicht mehr. Jesus ist wieder auferstanden. Und dieses Flehen bedeutet, ich stelle mich hinein in die Gnade Gottes. Unter seine Huld, unter seine Gunst. Und sag, da hinein stelle ich mich. Und von da aus verlange ich, tatsächlich kann man sagen, verlange ich, weil ich mich da reinstelle, da verlange ich das von dir, weil du es versprochen hast. Und ich erwarte es, ich erbitte das. Nicht, weil ich irgendwas gemacht hätte, sondern einfach bloß von daher, wo ich stehe. Stehe ich außerhalb von dem Schutz, den Gott mir gibt, oder stehe ich in dem Schutz, den Gott mir gibt? Und wenn ich im Schutz Gottes stehe, dann sagt Salomo eben, so wollest du hören vom Himmel und vergeben die Sünde des Volkes Israel. Wir haben es schon gehabt, 1. Johannes 5. Gott hört das Gebet, das nach seinem Willen ist. Und natürlich will er vergeben. Sonst wäre Jesus ja nicht gekommen. Genau genommen hat er sogar schon alles vergeben. Wir müssen es bloß bei ihm bekennen und haben dann komplett die Zusage, ja, ist alles gut. Und das ist das dann, was Paulus im Römerbrief in den Versen, Kapitel 10, Verse 9 bis 13 sagt. Vers 13 gipfelt dann, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ich berufe mich auf Gottes Namen, ich rufe seinen Namen an, ich bekenne seinen Namen. Und damit, dass ich sage, du bist der Retter, auch aus dieser Situation, hilf mir, habe ich meine Rettung eigentlich schon in der Tasche. Wie und wann sich das genau zeigt, ist abhängig von den Umständen, aber so weit geht's. Und dann dieses, dass er sagt, und du sollst sie zurückbringen in das Land, das du ihnen und ihren Vätern gegeben hast. Das gibt es an ein paar Stellen im Alten Testament, dass Israel von den Feinden schon Gebiet geklaut bekommt. Und das Heilige Land ist im Alten Testament auch ein Bild für das, was Gott uns im Heiligen Geist gibt. Und der Teufel kommt an und klaut uns Sachen davon. Also zum Beispiel, also in der alten Kirche hat er zum Beispiel Leuten die Erkenntnis geklaut, dass Jesus wahrer Mensch war. Oder immer noch ist eigentlich sogar. Hatten diese Erkenntnis geklaut, sodass die Leute gesagt haben, Jesus ist weit weg von uns, der kapiert nicht, wie es uns geht. Aber gerade weil Jesus wahrer Mensch ist, weiß er, wie es uns geht. Und heute fallen wir auf der anderen Seite oft vom Pferd und sagen, Jesus ist nur Mensch gewesen, der ist nicht Gott. Und dadurch fällt bei uns wieder raus, dadurch klaut der Teufel uns, dass Jesus ja komplett für unsere Sünden bezahlen konnte. dann hat der Teufel ihn, zum Beispiel durch die Judaisierung, also dass die Leute gesagt haben, ihr müsst euch beschneiden lassen, hat der Teufel versucht, den Leuten den Segen zu klauen, weil sie sich dann halt unter den Fluch des Gesetzes wieder begeben hätten. Später, als der Neoplatonismus reinkam in die Kirche, hat der Teufel versucht, den Leuten das zu klauen, dass Jesus uns an Leib, Seele und Geist erlösen will. Dass die Leute nur noch gedacht haben, das ist alles irgendwie weit weg, das ist nur im Dort und dann, nicht mehr im Hier und Jetzt. Er klaut es uns immer wieder, aber dort, wo wir anerkennen, du bist mein Retter, aus allem heraus, an Leib, Seele und Geist, mich zu ihm bekehre, hört Gott und rettet und bringt mich in dieses Gebiet wieder zurück. Dass ich dann auch wieder verteidigen kann, dass ich tatsächlich meine Gesundheit gegen den Teufel verteidige, so bescheuert das manchmal klingt. Dass ich meinen Besitz gegen den Teufel verteidige. Dass ich verteidige, dass Jesus für mich als wahrer Mensch gelebt hat und genau weiß, wie es mir geht in meinen Situationen. Dass er wahrer Gott ist und mir deshalb die Sünden vergeben kann. Und was noch alles dazugehört, da bringt mich Gott wieder hinein. Dass ich die Erkenntnis habe, die Wahrheit erkenne und die Wahrheit mich frei macht. Ich habe nicht gedacht, dass ich mich so lange daran aufhalten würde in diesen Versen, aber dann ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es erst nächste Woche mit Kapitel 6 fertig zu werden. Wenn der Himmel verschlossen ist, dass es nicht regnet, weil sie an dir gesündigt haben und sie beten an dieser Stätte und bekennen deinen Namen und bekehren sich von ihren Sünden, weil du sie bedrängt hast, so wolltest du hören im Himmel und vergeben die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, dass du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen und regnen lassest auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Also der Unterschied zu den vorigen ist jetzt, ist der Himmel verschlossen. Es regnet nicht mehr. Regen ist zum einen ein Bild für das Wort Gottes. Jesaja 55. Als es jetzt letzten Samstag geregnet hat, da habe ich dann gesagt, okay, und wie jetzt dieser Regen fällt und das Land wieder feucht macht, bitte, Vater im Himmel, lass doch jetzt auch mein trockenes Leben wieder feucht werden, durchfeuchtet werden. Und nicht nur mein Leben, sondern unser aller Leben. Weil du auch gesagt hast, dein Wort kommt nicht leer zu dir zurück. Und das Schöne ist, in der letzten Woche habe ich tatsächlich dann immer wieder gerade dieses gehört. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Also zum einen ist es ein Bild für das Wort Gottes. Aber es ist auch ein Bild für den Heiligen Geist, der auf uns fällt. Und wo wir nicht mehr hineingehen in das Wort Gottes, wo wir auch im Wort nicht mehr erkennen, was Gott uns sagen will damit, wie es auf Jesus hinweist, wie der Heilige Geist, also dass der Heilige Geist uns irgendwie nicht mehr zeigt, worum es da geht, um Jesus und was wir in Jesus für ein vollkommenes Leben haben können. Vollkommen nicht unbedingt so, dass wir nicht sündigen, aber halt vollkommenes Leben von Gott voll ausgefüllt. Wenn wir das nicht mehr haben, weil wir gesündigt haben, das heißt, wir haben uns von Gottes Schutz entfernt, und dann eben wieder, wir beten an dieser Stätte, wir bekennen deinen Namen, das heißt, wir erkennen an, wer du bist. Du hilfst uns aus aller Situation. Du hast schon Israel aus Ägypten gerettet, du hast dort geholfen, du hast dort geholfen, du hast dort geholfen. Hier tust du es bitte auch gerne. Uns bekehren von unseren Sünden, weg davon, zurück in den Schutz. So wolltest du hören im Himmel, genau. Vergeben und jetzt, dass du sie den guten Weg lehrst. Das war für Israel noch mal ein bisschen anders als für uns heute. Die Tora, die 5 Bücher Mose, das heißt ganz wörtlich übersetzt die Wegweisung. Wie soll ich meinen Lebensweg gehen? Und da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das sagt er, weil vorher Andreas, glaube ich, sagt, ja, wir kennen den Weg gar nicht. Und Jesus sagt dann, ich bin der Weg. Was heißt das? Heißt das, ich soll über Jesus rüberlatschen? Kann man auch so sagen, aber vor allem, ich bleibe an Jesus. wenn der, sage ich jetzt mal, wenn also das Kind kommt zum Vater, es kann schon auf Toilette gehen, braucht also keine Windeln mehr, sagt: Papa, ich muss auf Klo. Dann kann der Vater ihm den Weg beschreiben. Das wäre jetzt in gewisser Weise, dass du sie den Weg lehrst. Gibt aber noch eine ganz andere Variante. Papa nimmt das Kind auf den Arm und bringt es zur Toilette, weil das Kind wahrscheinlich da auch noch Hilfe braucht. Und dann ist der Vater der Weg des Kindes. In dem Fall ist Weg dann nicht nur das, wo man drauf tappt, gemeint, sondern die Art, wie man an einen Punkt kommt. Das interessante Wort, das interessant ist, die Methode ist ein griechisches Wort. Meta heißt mit oder auch durch. Und Hodos ist der Weg. Also die Methode ist die Art, der Weg, wie ich da durchkomme. Wenn ich ganz nah an Jesus bleibe, bringt er mich dorthin. Dann führt mein Weg manchmal im Zickzack aus meiner Sicht. Aber er führt mich halt an den Gefahrstellen vorbei. Er führt mich da lang, wie ich ordentlich Frucht bringen kann und alles. Und er bringt mich ans richtige Ziel. Und dann also, dass du sie den Weg lehrst, den sie wandeln sollen. In Jesus haben wir noch mehr, dass wir an Jesus sind und er uns trägt. Oder uns als der gute Hirte führt und wir ihm einfach nur hinterherlatschen. Wir lesen in seinem Wort, haben heute das mit dem Gebet und sagen: Gut, das wende ich jetzt auf mich an. Und mal gucken, was beim nächsten Mal kommt, was Jesus mir beim nächsten Mal aufs Herz legt. Und dann geht's weiter. Dass ich das, was Jesus mir auflegt, was er mir gibt, an grüner Weide gerade jetzt, dass ich das fresse, in mich aufnehme und mitlaufe. Und dass du es regnen lässt auf das Land, das du deinem Volk zum Erbteil gegeben hast. Dass plötzlich wieder alles, was den Israeliten gehört, alles, was uns an Geistlichem gehört, wieder vom Geist Gottes durchtränkt ist. Dass das Wort Gottes auf einmal wieder Frucht bringt für Dinge, die wir vielleicht vorher gar nicht mehr gewusst haben. Eben, dass das Wort vom Kreuz für alle Situationen gilt, für alle Notsituationen. Ganz gleich, was es ist, das Kreuz und die Auferstehung ist die Lösung. So, also bei dem Tempo schaffe ich jetzt nur noch das Nächste. Und ja, aber macht nichts, lieber ein bisschen mehr plattwalzen und dann bleibt hoffentlich aber trotzdem was davon hängen. Wenn eine Hungersnot im Lande sein wird oder Pest oder Dürre, Getreidebrand, Heuschrecken, Raupen, oder wenn sein Feind im Lande seine Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit ist. Jetzt gehe ich erstmal darauf ein. Hungersnot heißt, es ist nicht genug da zum Überleben. Nicht genug Getreide, nicht genug Trauben, nicht genug Frucht. Es kommt Gott bei uns nicht auf ein Leben an, dass wir nur in Gerechtigkeit wandeln. Dass wir selbstgerecht sind. Er möchte, dass wir Frucht haben. Natürlich gibt es die Frucht der Gerechtigkeit, aber Gott möchte Frucht bei uns sehen. Habe ich vor 1-2 Wochen auch schon mal näher beschrieben, was Frucht alles sein kann, darum lasse ich es. Habe ich beschrieben, wo es um die Säulen geht im Tempel. Also, das muss ich gucke da jetzt ganz schnell einmal, wo waren die Säulen? Das ist in Kapitel 4. Und ich glaube in Kapitel 3 auch. Also da nochmal nachhören. Wo wir die Frucht nicht mehr bringen können, verhungern wir geistlich. Wo ein Christ keine geistliche Frucht bringt, verhungert er geistlich. Also Hungersnot, keine Frucht bringen wir dann, wenn wir nicht in Jesus bleiben. Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Also ich bleibe in ihm, ich bin mit ihm verbunden und er bleibt mit mir verbunden. Und man kann ja von einem Weinstock oder auch von einem anderen Baum, oder von einer anderen Pflanze, die Zweige oder so weiter, oder Reben, nicht einfach nur abnehmen wie ein Legostein vom anderen. Oder noch besser wie ein Holzklotz vom anderen. Sondern die sind ineinander verbunden. beim Lego ja schon ein bisschen, aber die sind richtig ineinander verwachsen. Da muss man schneiden, damit es weggeht. Und da, wo die Verbindung nicht stimmt, aus irgendwelchen Gründen, abgeknackst oder was auch immer, da ist keine Frucht mehr. Und darum sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da können wir uns noch so sehr anstrengen als Gemeinde, noch so sehr sagen, wir brauchen einen Pastor, der dies und das macht, wir brauchen die und die Kreise, wir brauchen Kinderprogramm, wir brauchen die tolle Musik, wir brauchen dies und das und jenes. Wo wir nicht mit Jesus verbunden sind, bringt es nichts. Da haben wir Hungersnot. Oder Pest. Krankheit. Kann zum einen richtig echt gemeint sein, dass die Leute krank werden. Kann sein, dass sie geistlich krank werden. Und dort, wo Leute geistlich und geistig krank sind, kotzt man sich gegenseitig an. Also jetzt tatsächlich das Wörtliche oder auch eben das Übertragene, man kotzt sich an. Oder Dürre. Also, was ich eben schon gesagt habe mit dem Regen, was ich da am Samstag dann gebetet habe, dass das Leben einfach nur dürr ist, da wächst nicht mal mehr was. Also Hungersnot kann noch sein irgendwie, es hat einfach nicht die richtige Frucht gegeben, obwohl die Pflanzen gewachsen haben, aber Dürre heißt, da kommt auch nicht mehr das Wasser hinein. Also haben wir gerade schon mit der Himmel ist verschlossen, aber auch anders kommt kein Wasser mehr hin. Die Bäche sind weg. Das Wort Gottes bringt es nicht mehr. Der Heilige Geist wirkt da nicht mehr. Da ist Dürre. Merkt man auch daran, wenn Leute dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr in die Gemeinde kommen und sich auch nicht zu Hause mehr damit versorgen. Getreidebrand. Eigentlich wäre Frucht da. Aber dann kommt der Teufel hinein. Denn der Teufel, sagt Jesus selber, ist der Dieb. Und der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Der kommt an und klaut das. In diesem Fall, dass er es mit Brand wegnimmt. Und bei einem Feuer bleibt nichts übrig. Heuschrecken ist genau das gleiche wie Getreidebrand, bloß auf andere Weise. Es grünt alles, es blüht die Gemeinde auf. Also ich gehe es schon wirklich immer auf die Gemeinde übertragen, damit es etwas schneller geht. Und dann kommen die Heuschrecken hinein. Heuschrecken zum einen auch ein Bild für dämonische Kräfte, die hineinkommen und uns alles wegfressen. Da hat man gerade etwas aufgebaut. Und dann kommt es hinein und frisst alles weg. Es bleibt nichts übrig. Das beschreibt der Prophet Joel ganz krass. Und zum einen wird der Heuschrecken beschrieben. Es ist wahrscheinlich eine Schlacht, die noch aussteht, weil das Heer ist, das von Norden herkommt, weil Israel bisher nie vom Norden auf die Art und Weise überfallen wurde. Auf alle Fälle, es kommt eine Armee und frisst alles auf. Was uns auch eben geistlich passieren kann. Plötzlich ist nichts mehr da. Es hat alles so gut angefangen und plötzlich rupf, weg. Und Raupen, genau das Gleiche. Kann ich bei mir sehen, bei mir wächst eine Weide. Und die Raupen da dran. Ich lasse die mittlerweile dran, weil ich irgendwie denke mir, ach ja. Aber es ist halt dann, die werden die Blätter zerfressen. Und die Blätter, das Grüne, was erstmal auch gut ist, dass es Frucht bringen kann, also bei der Weide jetzt ja nicht, aber ansonsten bei anderem, wird weggefressen. Natürlich, da kommen Schmetterlinge draus, die sind dann auch wieder dafür da, dass. Aber in dem Fall sind erstmal die Raupen, die fressen das Zeugs weg. Und wenn es zu viele sind, ist das bei den Menschen nicht gut. Und wenn es zu viele Raupen sind, fressen die ja zu viel und dann gibt es nicht genug Frucht und dann gibt es im nächsten Jahr auch nicht genug zu fressen für die Raupen. Also von daher, ne, braucht jetzt ein Gleichgewicht. Oder wenn sein Feind im Lande seine Städte belagert. Das heißt, Israel sitzt in den Städten drin und kann eigentlich nicht das genießen, was sie draußen hätten. Die sitzen fest. Die stecken fest in ihrer Situation, wo sie gerade sind. Dass sie sagen, ich würde eigentlich gern dies und das und jenes machen, aber ich kann nicht. Ich stecke an diesem Ort fest, weil der Feind draußen ist. Oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist. Das ist jetzt nochmal ganz allgemein. Irgendwas ist immer. Es ist ja immer irgendwas. Zitat Loriot. wer dann bittet oder fleht. Das sind wieder dieses Bitten, Palal, einfach beten und flehen, sich in die Gnade hineinstellen. Kann, das heißt übrigens auch, dass man es stellvertretend machen kann. Also, ich sehe, dass jemand leidet. Und der hat vielleicht gerade nicht die Kraft zu beten. Oder es ist jemand, der sich von Jesus entfernt hat. Auch dann stehe ich für ihn ein. Also weil der vielleicht gar nicht dran denkt, dass er beten sollte. Und dann eben vor allem dieses drum bitten, dass er erstmal zur Erkenntnis der Wahrheit wiederkommt, dass Jesus bei ihm und so weiter. All das, wer dann bittet oder fleht, es seien einzelne Menschen oder dein ganzes Volk. Das ganze Volk haben wir zum Beispiel in 2. Chronik 20. König Josaphat merkt, aha, dass also die Feinde kommen, wir haben keine Chance. Und er ruft das ganze Volk nach Jerusalem und sie bitten und flehen und sagen, wir haben keine Ahnung, was wir machen sollen. Das Einzige, was wir haben, ist, unsere Blicke sind auf dich gerichtet. Warum? Weil du der Einzige bist, der helfen kann. Dann kommt Gottes Geist auf einen Leviten, meine ich, und der sagt, tretet nur mutig hin und seht die Hilfe Gottes. Seht die Rettung Gottes. Und daraufhin sagt Josaphat, gut, wir machen die Schlacht rein anders. Ganz vorne kommt unsere Lobpreisband, neudeutsch gesprochen. Ganz vorne hin kommen die Musiker, die loben Gott. Und das ganze Volk soll mitloben. Das ist das ganze Volk oder ein einzelner Elia. Das ganze Volk ist abgefallen. Und Elia hat ihnen zwar gezeigt, dass nur ihr Gott, der Gott Israel, ist der wahre Gott ist und nicht Baal. Und dann ist er doch wieder allein auf dem Berg und betet zu Gott und ruft den Regen herab. Dass er sagt, so hast du es gesagt in deinem Wort, dass wir darum bitten dürfen und jetzt bring den Regen. Und wenn er dann rumgebeten hat und gewusst hat, er hört es, danke, dass du den Regen bringst. Und dann ist nach dem 7. Mal intensiv beten diese kleine Wolke und er weiß, mein Gebet ist komplett erhört, alles perfekt. Also wenn einzelne Menschen oder dein ganzes Volk Israel beten, wenn jemand seine Plage und Schmerzen fühlt und seine Hände ausbreitet zu diesem Haus. Ausbreiten, die Hände ausbreiten, das ist diese Haltung, die wir oft beim Lobpreis haben in evangelikalen Gemeinden. Aber auch der Pfarrer steht gerne vorne vor dem Altar in Gottesdienst an bestimmten Stellen und hebt die Hände so hoch. Alttestamentliche Gebetshaltung. Verschiedene Sachen, die damit ausgedrückt werden. Zum einen kann man ein Kind nehmen, das sagt Papa arm. Dann ist es, ich halte dir meine leeren Hände hin. Ich hab dir nichts zu bringen. Bitte füll die Hände. Und zum anderen ist es einfach nur, wie ein Ertrinkender seine Hände aus dem Wasser rausreckt und um Hilfe ruft. Das finde ich nochmal ganz interessant. Es ist gut zu sagen, wenn ich Gott um Hilfe bitte und weiß, er hört mich. Und ich habe empfangen, was ich von ihm erbitte. Dann ist es ja eigentlich schon ganz gut, Gott dafür zu danken. Und das auch gerne wirklich so, als wäre es schon komplett da. Geht aber nicht immer. Und dann braucht keine Verdammnis dafür ins Herz hineinkommen, wenn ich nur schreien kann. Der Rettungsschwimmer wird nicht sagen, also er hört jemanden schreien im Wasser, sieht, der streckt seine Hände hoch, springt ins Wasser und sieht und hört, der andere, der brüllt weiter Hilfe. Es wird kein Rettungsschwimmer sagen, na hör mal, du siehst, dass ich komme, du könntest mir eigentlich mal Dank sagen. An manchen Punkten fallen wir an dem Punkt wieder zu weit vom Pferd runter, dass wir sagen, du musst danken. Also dass wir sagen, du musst danken, damit es kommt. Und du musst am besten so laut und heftig danken, wie du kannst. Eigentlich noch mehr, damit es nun wirklich kommt. Aber auf der anderen Seite, Hosianna heißt, hilf mir. Das ist auch ein Lobpreisruf, weil ich von Gott die Hilfe erwarte. Und wenn ich nur Hilfe schreien kann, bis die Hilfe da ist, ist es für Gott immer noch besser, als wenn ich gar nicht rufe. Denn dann ertrinke ich. So. Also, wer die Hände aushebt, breitet zu diesem Haus hin. Das heißt nicht einfach bloß, okay, wo stehe ich? Aha, ich bin jetzt hier, an dem Punkt in Israel, der Tempel ist dort, also muss ich mich jetzt genau in die Richtung drehen und wehe, ich habe mich um einen Grad vertan, dann gilt's nicht. Also es wird mit dem Äußeren schon die Herzenshaltung ausgedrückt. Ich wende mich Richtung Haus, oder wenn ich mich jetzt da zum Kreuz drehe, ich wende mich zum Kreuz hin, weil ich sage, mein Herz ist dahin ausgerichtet. Aber das Wichtige ist, was im Herzen geschieht. Nämlich, dass ich sage, ich erwarte nur von dort Hilfe. Ich erwarte nur vom Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Israel erlöst hat aus Ägypten. Nur von diesem Gott erwarte ich Hilfe, von keinem anderen Menschen. Gott kann zwar Menschen gebrauchen dafür, aber ansonsten, die Hilfe kommt letztlich von Gott. Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also, die Hände ausbreitet hin zu diesem Haus, hilf mir. Das ist das, was Jesus auch sagt, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Das ist nicht, dass ich ganz am Ende noch als Floskel hinten anfüge im Namen Jesus, sondern dass ich sage, ich berufe mich darauf, Jesus, dass du der Retter bist, der mir aus meiner Situation helfen kann, der am Kreuz schon den Preis dafür bezahlt hat. Das heißt, da muss nichts mehr eigentlich passieren, muss mich vielleicht halt noch bekehren von meinen Wegen, dass ich sage, okay, jetzt handle ich anders oder also denke ich anders oder was auch immer, kommt dann manchmal noch mit rein, dass Jesus sagt, jetzt brauche ich dich noch, dass du dich ein bisschen mehr hinwendest und dann kann es genau fließen. Wäre jetzt tatsächlich so, Regenrinne. Wenn ich zwei Rohre habe, Regenrinne, das Wasser fließt im einen Rohr und das andere ist nicht zu 100% drauf ausgerichtet und dran, fließt das Wasser raus. Oder es fließt ein bisschen vorbei. Dann kann die Hilfe nicht ganz kommen. Wenn es aber ganz genau passt, fließt alles wunderbar. So wolltest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung. Das ist übrigens auch natürlich oben im Himmel. Manchmal haben wir das Gefühl, unsere Gebete kommen nicht weiter als bis zur Zimmerdecke. Und wenn wir das Gefühl haben, liegen wir als Christen eigentlich auch schon falsch. Denn meine Gebete, wenn die bis zur Zimmerdecke kommen, habe ich nicht verstanden, wie nah mir Gott eigentlich ist. Weil Jesus in mir lebt. Ich bin mit Jesus Christus gekreuzigt, sagt Paulus in Galater 2,19 und dann sagt er in 2,20, ich lebe, doch nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und Epheserbrief zumindest, ich glaube in Römer auch, sagt er auch, der Heilige Geist lebt in uns. Das heißt also, der Sohn und der Heilige Geist leben in uns. Da ist die Verbindung zum Vater da und noch was ganz Witziges oder was noch Krasseres, als Gemeinde sind wir nicht nur hier auf der Erde, wir sind schon im Himmel. Epheser 2. Ich kann den Vers nicht mehr genau sagen, aber es ist in Epheser 2. In Kapitel 1, wir haben alle geistlichen Segnungen im Himmel empfangen. Und in Epheser 2, wir sind mit Jesus schon im Himmel zur Rechten Gottes. Warum? Weil wir in Jesus sind, weil wir seine Braut sind, wir sind neben ihm. Das heißt, wir schreien nicht von der Erde und Gott muss oben im Himmel hören. Wir schreien hier auf der Erde und Gott ist unten auf der Erde und hört uns. Und wir sind im Himmel oben und schreien und Gott hört uns direkt daneben. Also, Gott hört in seiner Wohnung, aber nicht, weil wir unten wären und er oben, sondern weil er bei uns unten ist und wir bei ihm oben. Und dann haben wir oben im Himmel halt all die Schätze, die wir dann aus der geistlichen Welt irgendwie in die irdische Welt hineinbringen. Und wie das geht, das zeigt uns Jesus dann ganz individuell durch sein Wort, wenn wir dranbleiben. So wolltest du hören vom Sitz deiner Wohnung und gnädig sein, das ist wieder dieses Wort für Schutz, dass du deinen Schutz stellst um Israel. Der Engel des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten. Gott stellt einen Schutzwall auf um uns, dass wir in seiner Gunst sind, dass wir sagen können, die Gunst des Herrn ist um mich herum, die ist über mir. Und darum, weil die Gunst über mir ist, stehe ich zum einen wie unter der Duschhaube, dass das Wasser über mich rüberkommen kann. Und zum anderen stehe ich unter dem Regenschirm, dass der Regen nicht auf mich draufkommen kann. Also zum einen der Schutz vor dem Bösen, zum anderen der Ort für den Segen. Also wolltest du gnädig sein und jedermann geben nach all seinem Wandel, wie du sein Herz erkennst. Denn du erkennst das Herz der Menschenkinder. Gott wird trotzdem individuell handeln. Es geht nicht nur darum, dass Gott allen Leuten dann sagt, okay, jetzt ist wunderbar, jetzt kriegt ihr alle wieder alles wieder. Sondern dass er dann schon guckt, der nah bei mir dran ist, der mich lieb hat, dem gebe ich die Dinge umso lieber. Er möchte sie auch den anderen geben, aber wer sich halt nicht so richtig dran hält, und also da geht es nicht darum, dass ich zu 100% immer alles einhalte, wie es in Gottes Wort steht, sondern es geht darum, dass ich das Herz habe wie David, dass ich sage, ich liebe einfach nur den Herrn, dass ich sage, ich will bei dir bleiben und ich will deinen Segen in Anspruch nehmen, ich will von dir alles erwarten. Nicht, dass ich perfekt lebe, sondern einfach bloß, dass ich mit Jesus gehe. Und danach werden wir belohnt, danach bekommen wir es. Und das sieht Gott im Herzen eines jeden Menschen. Du allein erkennst das Herz der Menschenkinder. Doch, das sage ich jetzt auch noch. Der nächste Vers kommt gleich noch, aber so viel Zeit gönne ich mir jetzt noch, auch wenn ich schon sehr lange geredet habe heute. Macht nichts. Du kennst das Herz der Menschenkinder. Gott sieht, was in den Herzen der Menschen drin ist. Sehen wir bei Jesus übrigens auch in Johannes 2 zum Beispiel. Er hat sich nicht den Leuten anvertraut, denn er wusste, was in ihnen war. Und dann aber auch, du erkennst das Herz der Menschenkinder. Das habe ich vorhin gesagt, wo es ums Fruchtbringen ging. Erkennen, die Erkenntnis der Wahrheit. Erkennen heißt im Hebräischen auch, dass eine Frau schwanger wird. Finde ich deswegen so schön, Gott erkennt das Herz, wie Adam seine Frau Eva erkannte. Ich hoffe, der Groschen fällt. Und wenn nicht, dann also, zumindest, dass der Same reingesät wird. Gott erkennt das Herz und das Herz wird schwanger. Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger. Gott erkennt das Herzen des Menschen und das Herz des Menschen wird schwanger. Gott bringt sein Wort hinein. Und zum einen, da ist damit gemeint die Bibel, zum anderen ist damit Jesus gemeint. Und der Heilige Geist macht es lebendig. Dass in dem Herzen, wo vorher nichts war, wo der Mensch nicht nach Gott gesucht hat, da gibt Gott auf einmal das Leben hinein. Da erkennt er das Herz der Menschen. Ist mir jetzt eben erst aufgefallen, finde ich so genial. Den Vers kann man über jeden Menschen beten. Ob er Jesus nun schon kennt oder ob er ihn noch nicht kennt, ob er ihn mal gekannt hat, ob er Jesus nur als Erlöser von den Sünden kennt oder ob er Jesus schon als Erlöser von allem kennt. An diesem Punkt zu sagen, du allein erkennst das Herz der Menschenkinder und jetzt fordere ich von dir ein, dass du bei diesem Menschen die Erkenntnis hineinbringst. Dass dort auf einmal ein Kind hineinkommt in das Herz. Das Kind, das Jesuskind, dass das hineinkommt und dass Jesus in seiner Fülle dort rauskommt. Dass der Mensch zum Glauben kommt. Zum Glauben, der aus jeder einzelnen Situation heraus persönlich wieder hilft. So. Das war jetzt die Erkenntnis bei mir, die Gott gerade reingepackt hat. Ach, das mag ich so in der Bibel. So, damit sie dich fürchten. Fürchten heißt nicht in panischer Angst vor Gott sein, sondern zu sagen, ich habe eine Ehrfurcht vor Gott und ich fürchte, dass ich etwas tue, das ihm wehtut. Ich habe von einem konservativen Kommentator aus Amerika gelesen, der ist Jude. Der hat dann gesagt, er findet das total perplex, dass den Israeliten geboten wird, dass sie Gott lieben sollen und ihn fürchten sollen. Und ich denke mir, Ben, du bist verheiratet und du weißt nicht, dass das gleichzeitig funktionieren kann. Ich bin nicht verheiratet und ich weiß, dass es gleichzeitig funktionieren kann. Dass man einen Menschen fürchtet und liebt. Weil man halt fürchtet, Dinge zu tun, die den anderen irgendwie aufregen. Weil man weiß, das verletzt den anderen. Weil man weiß, das findet der andere nicht gut. Und alles Mögliche noch dabei. Dass sie ihn fürchten und wandeln in deinen Wegen alle Tage. Also wieder dieses an Jesus dranbleiben. Sich von ihm tragen lassen sogar. Sich von ihm führen lassen. Also tragen auch wie der gute Hirte das verlorene Schaf trägt. Solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Also jede Generation geht irgendwann und dann ist das geisterfüllte Leben in dem Sinn vorbei für jeden Christen, dass er dann halt nicht mehr nur im Glauben lebt, schon auch immer wieder, dass er Dinge sieht, sondern dass er dann vollkommen sehen kann. Dass solange wir in dieser Welt sind, Gott die Herzen der Menschenkinder erkennt, dass wir wieder neue Frucht bringen. Solange, bis er uns aus dieser Welt abruft. Es kann entweder dadurch sein, dass wir den Weg allen Fleisches gehen oder dass Jesus kommt, uns zu holen. Also auf andere Weise, dass wir den Tod gar nicht schmecken müssen. So. Machen wir halt 3 Abende zu dem Thema Gebet von Salomo. Macht auch nichts. Wer weiß, wie lange ich beim nächsten Mal brauche. Aber also ich merke selber, wenn ich so viel darüber rede, es ist mir wichtig und ich vertraue darauf, dass es dann dem Heiligen Geist auch wichtig ist, dass wir das wirklich mit hineinnehmen. Dieses Gebet. Also ich sage noch einmal die Sachen. Mit dem Fluch, dass wir bei Jesus ankommen und sagen, du hast meinen Fluch getragen. Und darum darf ich den Segen empfangen, dass ich in dem Fall tatsächlich sage, ich sage, ja klar, habe ich den Fluch verdient. Aber ich möchte deinen Segen haben. Und das nicht, weil ich irgendwas getan habe, sondern einfach, weil du gnädig bist. Dann vom Feind geschlagen, wo er uns den Segen geklaut hat, den geistlichen Segen, die Erkenntnis oder was auch immer. Wieder zu Jesus zurückkommen und wir bekommen es wieder. Vom Himmel fällt nichts runter, die Bibel ist irgendwie, keine Ahnung, und dann wieder in seinen Schoß hineinkommen und sagen, ich brauche das, mach es wieder fruchtbar. Und dann nochmal dieses, wo entweder keine Frucht kommt, wo die Frucht eigentlich schon da wäre, aber vernichtet wird, wo das Grüne weggeht, wo Krankheiten hineinkommen, wo wir uns gegenseitig ankotzen. Da zum Himmel rufen und dann darauf zu vertrauen, dass Gott unser Herz erkennt und uns die Erkenntnis hineinlegt, wie das Kreuz Jesu die Lösung ist für unser Problem. Also, ein Universalschlüssel, den man aber drehen kann. Also, quasi nicht nur für Türen, sondern, also, sagen wir, ich habe 4 Türen und dieser Universalschlüssel ist einfach, dass ich den drehe. Und je nachdem, wie ich ihn drehe, passt er in eine bestimmte Tür. Und dass Gott mir zeigt, durch die Erkenntnis in meinem Herzen, siehst du, das Kreuz musst du jetzt von diesem Winkel aus betrachten und so für dich annehmen. Dann hast du die Lösung für dein Problem in der Tasche und darfst dich so verhalten, auch wenn du es noch nicht siehst, aber wenn du dich so verhältst, als würdest du es sehen, dann wirst du es auch sehen. Und da gehen wir beim nächsten Mal weiter. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Gebet, das du Salomo hast sprechen lassen, der ja auch ein Bild ist für dich. Wir danken dir dafür, dass wir beten dürfen und dass du unser Gebet hörst, weil du es hören willst. Hilf du uns, dass wir nach deinem Willen bitten und dein Wille ist, dass uns geholfen wird und wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass wir nach deiner Hilfe streben und nach der Erkenntnis, die uns frei macht. Hilf du uns dabei, als einzelne Leute, als Gemeinde, damit unsere Gemeinde wieder aufblühen kann und auch wir als Christen, als einzelne Christen, dass die Dürre in unserem Leben weggeht, dass wir nicht mehr eingeschlossen sind vom Feind, nicht mehr stecken bleiben, sondern dass wir das Land in Anspruch nehmen können, das du uns vorgelegt hast. Das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.